Stell mal vor, du recherchierst so deinen eigenen Familienstammbaum und stellst dann völlig perplex fest, dass deine Urgroßeltern in nur einer einzigen Generation irgendwie 8600 Kinder gezeugt haben sollen.
Da würde man den Ahnenforscher wahrscheinlich feuern.
Absolut. Oder denk mal an diesen einen berühmten Vorfahren, ne, den dir alle Geschichtsbücher immer als diesen, naja, armen, einsamen Hirten auf einem Esel beschrieben haben.
Das klassische Bild, ja.
Genau. Und dann taucht plötzlich ein antikes Dokument auf, das ihn einfach als schwerreichen multinationalen CEO entlarvt. Mit einer hochgerüsteten privaten Söldnerarmee.
Also im Grunde willkommen im chronologischen Chaos des Alten Testaments.
Richtig. Und genau das ist die Mission für unsere heutige Tiefenanalyse. Wir stürzen uns da heute auf ein ziemlich faszinierendes Material.
Genau. Wir schauen uns die Vorlesungsnotizen zur alttestamentlichen Geschichte von Dr. Robert Vannoy an, speziell seine 21. Vorlesung.
Und da geht es um die Chronologie der Patriarchenzeit, also vor allem um Abraham.
Wir betreten da halt eine Welt, in der Zahlen oft, nur Metaphern sind, wo historische Aufzeichnungen scheinbar so ein bisschen Verstecken spielen.
Ja, wo die Mathematik sich einfach komplett weigert, sich an unsere modernen westlichen Regeln zu halten, oder?
Ganz genau. Und wir wollen heute wirklich verstehen, wie Archäologen, Linguisten und Historiker arbeiten. Also wie konstruiert man überhaupt eine verlässliche Zeitlinie, wenn diese antiken Texte permanent in Rätseln und kulturellen Abkürzungen zu uns sprechen.
Und dann müssen wir direkt mal mit der berühmtesten Figur anfangen, also Abraham. Bevor wir klären können, wer dieser Mann wirklich war, müssen wir ja erstmal herausfinden, wann er überhaupt gelebt hat.
Und da haben wir direkt das erste massive Problem.
Oh ja. Wir stehen da vor einer riesigen Mauer. Lass uns das mal aufdröseln. Es gibt da diesen Text in Exodus Kapitel 12, Vers 40. Der soll uns sagen, wie lange die Israeliten in Ägypten waren.
Klingt nach einer simplen Zahl.
Eigentlich schon. Ein Datum rein, ein Datum raus. Aber die antiken Quellen widersprechen sich da komplett.
Richtig. Also der sogenannte masoretische Text, das ist quasi die traditionelle hebräische Version, die von jüdischen Gelehrten über Jahrhunderte extrem penibel kopiert wurde, der gibt uns eine sehr klare Antwort. Da steht unmissverständlich, die Israeliten waren 430 Jahre in Ägypten.
Okay, das klingt ja erstmal nach einer soliden Basis.
Ja.
Aber dann blättert man in der Septuaginta herum, also dieser antiken griechischen Übersetzung, und die fügt so ein winziges Detail hinzu, das einfach die gesamte historische Zeitlinie sprengt.
Dieses kleine Wörtchen.
Da steht plötzlich, die Israeliten waren 430 Jahre in Ägypten und in Kanaan. Also das zwingt uns ja, diese 430 Jahre plötzlich irgendwie aufzuteilen.
Und was echt faszinierend ist, wenn man sich die Lebensdaten der Patriarchen ansieht, dann wirkt diese Aufteilung fast schon unheimlich perfekt.
Ja, erklär das mal kurz.
Also wenn wir die Lebensabschnitte der Erzväter in Kanaan zusammenrechnen, also die Zeit bevor Jakob mit seiner Familie nach Ägypten auswanderte, da ergibt sich ein sehr klares Bild. Jakob war exakt 130 Jahre alt, als er nach Ägypten zog. Sein Vater Isaak lebte 60 Jahre in Kanaan, bevor Jakob überhaupt geboren wurde.
Okay, also 130 plus 60?
Genau. Und Abraham wiederum war 25 Jahre in Kanaan, bevor Isaak zur Welt kam.
Warte, ich rechne das mal eben mit. Also 130 plus 60, das sind 190, plus 25, das sind exakt 215 Jahre.
Richtig.
Wahnsinn. Das teilt diese ominösen 430 Jahre einfach messerscharf in der Mitte durch. 215 Jahre in Kanaan, gefolgt von 215 Jahren in Ägypten. Das kann doch unmöglich ein Zufall sein, oder?
Naja, zumal das Neue Testament diese Rechnung sogar zu bestätigen scheint.
Genau. Paulus schreibt das doch.
Ja, im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 17, da schreibt Paulus, dass das Gesetz genau 430 Jahre nach der Verheißung an Abraham haben.
Da würde man doch sagen, Fall geschlossen. Paulus bestätigt die 215-Jahre-Theorie in Ägypten.
Ja, das macht diese Theorie extrem verführerisch, weil wir heute so eine Sehnsucht nach klaren Tabellenkalkulationen haben. Wir lesen diese Texte wie moderne Buchhalter. Aber, und das ist jetzt wichtig, der Ägyptologe K.A. Kitchen warnt eindringlich davor, Paulus hier als Pedanten zu missverstehen.
Wie meint er es?
Kitchen argumentiert, dass Paulus hier überhaupt nicht die Absicht hatte, historische Jahre quasi mit der Stoppuhr zu berechnen. Paulus malte da mit einem sehr breiten kulturellen Pinsel.
Also er wollte einfach einen Punkt machen.
Genau, einen theologischen Punkt. Er wollte sagen, das Gesetz kam sehr lange nach der Verheißung. Und um diese immense Zeitspanne greifbar zu machen, griff er einfach auf die Zahl 430 zurück.
Ach so, weil das damals ein allgemein bekannter Zeitblock war.
Richtig, das war ein kulturell etablierter Zeitblock, den seine Zuhörer sofort verstanden haben.
Warte mal. Wenn Paulus eine konkrete Jahreszahl einfach nur als kulturelle Abkürzung meint, also so wie wir heute sagen, das dauerte eine halbe Ewigkeit oder das war so typisch für die 60er, auch wenn wir vielleicht exakt 1968 meinen.
Ja, exakt so kann man sich das vorstellen.
Rapu, wenn das so ist, wie können wir dann überhaupt jemals eine echte Zeitlinie aufbauen? Stell dir mal vor, du recherchierst für dich zu Hause deine Familiengeschichte und dein Urgroßvater hat Zahlen in seinem Tagebuch nur als rhetorisches Stilmittel verwendet. Das ist doch total frustrierend.
Es ist definitiv frustrierend für moderne Historiker. Aber das ist nun mal die Realität der antiken Geschichtsschreibung. Man muss diese literarischen Konventionen entschlüsseln, bevor man die Mathematik bemüht.
Okay, und was bedeutet das jetzt konkret für unsere Zeitlinie bei Abraham?
Dr. Fenninoy wägt all diese Argumente in seiner Vorlesung sehr genau ab. Und er kommt zu dem Schluss, dass der ältere, masoretische Text historisch tragfähiger ist.
Also er favorisiert die vollen 430 Jahre in Ägypten.
Genau. Und wenn man das dann mit dem historisch wahrscheinlichsten Datum für den Exodus der Israeliten kombiniert, das wäre das Jahr 1446 vor Christus, und dann diese ganzen Jahre zurückrechnet.
Also die 430 Jahre in Ägypten plus diese 215 Jahre der Patriarchen in Kanaan.
Richtig. Dann landen wir für Abrahams Ankunft in Kanaan im Jahr 2091 vor Christus.
Okay, wir können ihn also wirklich historisch verankern.
Ja, er lebte um das Jahr 2000 vor Christus, zur Zeit der sogenannten dritten Dynastie von Ur in Mesopotamien.
Sehr cool. Wir haben Abraham also auf der Zeitachse festgenagelt. Selbst wenn diese Zahlen manchmal so ein bisschen wie Metaphern funktionieren.
Mhm.
Aber hey, wenn feste Jahreszahlen so unzuverlässig und fließend sind, was ist denn dann mit Stammbäumen? Also Biologie funktioniert doch nicht über Metaphern, oder?
Das würde man als moderner Mensch definitiv denken.
Weil ein Vater zeugt einen Sohn, der zeugt einen Enkel. Das ist doch eine feste Konstante. Lass uns mal in Exodus Kapitel 6 schauen.
Ja, da wird es jetzt richtig spannend.
Da finden wir nämlich einen scheinbar komplett lückenlosen Stammbaum. Also, Levi ist der Urvater. Sein Sohn heißt Kehat. Dessen Sohn ist Amram. Und Amram und seine Frau Jochebed sind die Eltern von Mose.
Mhm.
Das sind vier glasklare Generationen. Und das würde doch fantastisch zu dieser kürzeren 215-Jahres-Theorie passen, oder?
Weil eine Generation dauert ja keine 100 Jahre.
Naja, ein moderner Leser sieht hier halt sofort einen amtlichen DNA-Test oder ein Geburtsregister.
Ja, klar.
Zumal in Genesis 15 Abraham sogar prophezeit wird, dass seine Nachkommen in der vierten Generation nach Kanaan zurückkehren werden.
Ah, siehste, es scheint also alles perfekt zusammenzupassen. Vier Generationen, überschaubarer Zeitrahmen. Bis wir, und das ist jetzt der Knackpunkt, das Buch Numeri Kapitel 3 aufschlagen.
Oh. Was steht da? Ist das diese Volkszählung?
Ganz genau. In den Versen 27 und 28 wird da eine Zählung der Israeliten zur Zeit des Exodus durchgeführt. Die Beamten zählen da die Gruppe der Amramiter, also die Nachkommen dieses einen Amram, den wir gerade als angeblichen Vater von Mose identifiziert haben.
Okay, und was kommt da raus?
Die Zahl der männlichen Nachkommen ab einem Monatsalter wird offiziell erfasst. Es sind 8600.
Was? Halt, stopp. 8600 männliche Nachkommen?
Ja, nur die männlichen.
Also wenn wir da jetzt die Frauen und Mädchen noch dazu rechnen, dann sprechen wir hier locker von über 17.000 Kindern.
Von einem einzigen Ehepaar.
Richtig. Ich lach mich kaputt, das ist biologisch ja völlig ausgeschlossen. Selbst wenn Amram und Jochebed 100 Jahre lang wirklich jeden verdammten Tag, selbst dann funktioniert diese Mathe nicht.
Exakt. Und diese biologische Unmöglichkeit ist eigentlich unser bester Schlüssel, um antike Literatur zu entschlüsseln.
Wie meinst du das?
Kenneth Kitchen und Dr. Vannoy nutzen genau dieses Detail, um zu beweisen, dass Exodus 6 eben kein biologischer Stammbaum von Individuen ist. Das ist nicht wie bei einem äugigen Ahnentest.
Sondern?
Es ist eher eine institutionelle Landkarte. Levi repräsentiert den gesamten Stamm. Kehat steht für einen riesigen Clan. Und Amram und Jochebed, das sind Bezeichnungen für eine spezifische Familiengruppe, aus der Mose dann eben viele, viele Jahrhunderte später hervorging.
Ah, der Begriff Sohn von bedeutet im antiken Kontext also oft einfach nur Nachfahre von.
Oder gehörig zur Gruppe von, ja?
Wahnsinn. Das wirft ja dieses ganze Vier-Generationen-Argument komplett aus der Bahn. Das heißt, wir wissen vielleicht gar nicht, wie die direkten leiblichen Eltern von Mose hießen?
Möglicherweise nicht, nein. Da wurden einfach mühelos unzählige Generationen übersprungen, um die Zugehörigkeit zu dieser legitimierenden Stammeslinie zu betonen. Der antike Leser sah diese vier Namen und wusste sofort, ah, das ist eine Zusammenfassung, kein lückenloses Familienalbum.
Krass. Wir müssen da echt unsere moderne Brille absetzen.
Absolut.
Und ich vermute, wenn wir das bei der Chronologie tun müssen, müssen wir das auch bei den Personen selbst tun.
Oh ja, besonders bei Abraham.
Weißt du, wenn man mich fragt, wie ich mir Abraham vorstelle, dann habe ich immer noch dieses Sonntagsschulbild im Kopf. Ein älterer, armer Nomade. Der reitet in ein staubiges Gewand, gehüllt auf einem Esel durch die Wüste.
Ein Einzelgänger am Rande der Zivilisation.
Genau das.
Aber das ist ein Bild, das historisch völlig falsch ist. Wenn wir in Genesis 14 schauen, zeichnet der Text uns das Profil eines Mannes, den wir heute wirklich am ehesten als multinationalen Großunternehmer bezeichnen würden.
Das ist verrückt. Der Text sagt ja explizit, dass Abram extrem reich an Vieh, Silber und Gold war.
Mhm.
Er und Lot, sein Neffe, die hatten so großen Besitz, also so riesige Herden und so viel Personal, dass das Land sie logistisch einfach nicht mehr beide ernähren konnte. Die mussten ihr Unternehmen quasi aufspalten.
Genau. Und seine Machtstruktur wird noch faszinierender, wenn wir uns diesen Konflikt in Genesis 14 ansehen. Da wird Lot ja von einer Koalition mesopotamischer Könige entführt.
Richtig. Und Abram geht dann nicht zur lokalen Polizei.
Nein. Er bittet auch keine anderen Stämme um Hilfe an. Er mobilisiert schlichtweg sein eigenes Personal. Der Text spricht von 318 Männern.
318 Männer. Und das waren ja keine Bauern, denen man spontan mal eine Mistgabe in die Hand gedrückt hat.
Überhaupt nicht.
Der Text nennt sie seine in seinem Haus geborenen, ausgebildeten Knechte. Das heißt doch, er unterhielt eine hochentwickelte private Sicherheitsfirma.
Kann man so sagen, ja. Eine Söldnertruppe.
Und mit denen jagt er dieser Allianz von Königen bis ganz in den Norden nach Dan hinterher, greift die nachts an und gewinnt das auch noch. Ein einzelner reicher CEO besiegt eine Armee von Königen.
Ja. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird klar, warum das früher so umstritten war. Kritiker wie Hermann Gunkel zum Beispiel, die nannten das völlig lächerlich.
Warum?
Ja, sie fragten sich aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Wie soll ein einzelner Zivilist mit gut 300 Mann eine mesopotamische Armee besiegen? Die dachten bei dem Wort Armee an riesige, zehntausende Mann starke Weltreiche wie später Assyrien.
Aber diese riesigen Imperien gab es um 2000 vor Christus in Kanaan doch noch gar nicht.
Exakt. Die Geopolitik war völlig anders. Wir wissen das durch ein unglaubliches Zeitfenster, die sogenannten Amarna-Briefe.
Ah, das diplomatische Archiv aus Ägypten.
Richtig. Die datieren zwar etwas später, so um 1400 vor Christus, aber sie zeigen extrem gut die militärische Realität in Kanaan. Das bestand damals aus lauter kleinen, zersplitterten Stadtstaaten.
Mhm.
Und wenn da ein lokaler König den Pharao verzweifelt um militärische Verstärkung anflehte, um seine Stadt zu retten, da wart er oft nur um ein Kontingent von 10, 20 oder 50 Bogenschützen.
Ach was. 50 Bogenschützen, um eine ganze Stadt zu retten.
Ja, das war dort eine ernstzunehmende Truppe.
Das rückt Abrahams Truppe natürlich in ein völlig neues Licht. Also, wenn lokale Könige mit 50 Mann Kriege geführt haben, dann war diese top-trainierte Truppe von 318 Mann ja eine absolute militärische Übermacht.
Absolut. Diese Könige, die Lot entführten, das waren keine unbesiegbaren Generäle von Riesenarmeen. Das waren kleine Kriegsherren auf einem Plünderungszug. Und Abraham war in dieser Ära eine echte militärische Kraft.
Wahnsinn. Aber warte mal. Wenn Abraham gegen diese Könige gekämpft hat, dann müssten die doch in irgendwelchen mesopotamischen Geschichtsbüchern oder Tontafeln auftauchen, oder?
Das ist die logische Schlussfolgerung, ja.
Genesis 14 nennt da ja Namen. Amraphel, König von Shinar, und Kedorlaomer, König von Elam. Da gab es doch lange diese Theorie, dass Amraphel eigentlich dieser berühmte Hammurabi von Babylon war.
Ja, das war eine sehr populäre Theorie. Es gibt in der Forschung halt diese ständige Versuchung, biblische Figuren unbedingt mit den absoluten Popstars der antiken Geschichte verknüpfen zu wollen.
Weil es der ultimative Beweis wäre.
Genau. Aber der Linguist E.A. Speiser hat diese Theorie wissenschaftlich völlig widerlegt. Linguistisch passt das überhaupt nicht zusammen.
Inwiefern?
Amraphel endet auf ein finales L, während Hammurabi auf ein I endet. Amraphel beginnt mit einem Aleph, Hammurabi mit einem Ein.
Okay, das klingt für Laien jetzt wie Kleinkram.
Für uns heute schon. Aber in der philologischen Rekonstruktion beweist das, diese Namen haben null Gemeinsamkeiten.
Abgesehen davon, dass ja auch die Jahreszahlen überhaupt nicht passen. Durch die Mari-Briefe wissen wir heute, dass Hammurabi erst so um 1700 vor Christus regierte.
Richtig.
Aber wenn wir Abraham auf 2091 vor Christus datieren, wie wir vorhin ja nachgerechnet haben, dann klaffte ein Loch von Hunderten von Jahren. Das wäre ja, als würde ich behaupten, Napoleon hätte gegen Julius Caesar gekämpft.
Ein toller Vergleich. Ja, Hammurabi war hunderte Jahre zu spät dran. Das bedeutet, Amraphel war ein eigenständiger, bisher einfach noch unentdeckter König.
Aber wenn wir diese Könige archäologisch nicht finden, heißt das dann, die Geschichte ist erfunden?
Speiser verweiste auf den anderen König, Kedorlaomer. Auch ihn haben wir archäologisch noch nicht gefunden. Aber der Name ist ein echter elamitischer Namenstypus.
Echt? Was heißt der?
Kedor heißt Diener. Und Laomer war eine bekannte elamitische Gottin, also Diener der Laomer.
Wow.
Das ist historisch enorm authentisch für die Zeit um 2000 vor Christus. Der Autor hat sich das also nicht später im babylonischen Exil einfach ausgedacht.
Es ist so verrückt, wie Wissenschaft da funktioniert. Die Namen sind linguistisch echt, auch wenn wir die Gräber noch nicht gefunden haben. Und diese verzweifelte Suche nach dem schnellen archäologischen Beweis führt Gelehrte manchmal echt zu völlig absurden Kurzschlüssen.
Oh ja.
Stichwort Ebler-Tafeln, das Drama um diese Entdeckung in den 70ern.
Das ist ein perfektes Beispiel für wissenschaftliche Sensationsgier. David Noel Friedman war das damals.
Ja. Der hat doch behauptet, er hätte Informationen aus einem Leak bekommen, bevor die Dinge offiziell publiziert waren.
Genau.
Der meinte, auf diesen Tafeln stünden genau die 5 Städte aus Genesis 14, inklusive Sodom und Gomorra, in exakt derselben Reihenfolge. Und er wollte Abraham sofort auf 3200 vor Christus vordatieren, nur damit es zu diesem Fund passt.
Er wollte die Geschichtsbücher radikal umschreiben.
Das ist doch genau wie so ein unbestätigter Leak heute auf Social Media. Irgendjemand postet ein Gerücht aus einer Vorlesung, das Ding geht viral, es wird politisiert und alle drehen durch, bevor überhaupt jemand die echten Fakten geprüft hat.
Ja. Und als die Experten die Tafeln dann später richtig gelesen haben, wurde diese Lesart extrem stark angezweifelt. Die Symbole wurden schlicht falsch gedeutet.
Das zeigt einfach die Gefahr von so vorschnellen Schlüssen. Aber was passiert eigentlich im umgekehrten Fall? Also wenn Texte etwas erwähnen, wovon die Archäologie sagt, das existierte damals noch gar nicht.
Das sogenannte Philisterproblem.
Genau. In Genesis 21 macht Abraham einen Vertrag mit den Philistern. Und moderne Kritiker wie John Bright zum Beispiel sagen, das sei ein reiner Anachronismus. Ein Fehler, der später reinredakiert wurde.
Weil sie sagen, die Philister, also die Seevölker, die kamen ja erst um 1200 vor Christus massiv nach Kanaan, 800 Jahre nach Abraham.
Richtig.
Aber hier bringt der Archäologe Joseph Free ein extrem wichtiges Argument ein. Dass wir erst Beweise für eine massive Invasion ab 1200 vor Christus finden, bedeutet nicht, dass es nicht schon um 2000 vor Christus kleinere Philistersiedlungen oder Handelsposten gab. Archäologische Funde sind immer nur ein winziger, fragmentarischer Bruchteil der Realität. Ein Argument aus dem Schweigen der Steine heraus ist wissenschaftlich extrem gefährlich.
Weißt du, was mir dazu einfällt? Also was das im Grunde bedeutet? Stell dir mal vor, in 4000 Jahren graben Archäologen unsere heutige Zivilisation aus.
Okay.
Wenn die nun zufällig genau dort ihr Raster abstecken und graben, wo heute eben kein Starbucks steht,
ja,
dann würden die doch anhand ihrer Funde eiskalt schlussfolgern, dass Starbucks ein völliger historischer Mythos ist, nur weil sie keinen Pappbecher gefunden haben. Aber die Abwesenheit von Beweisen ist halt nicht der Beweis für die Abwesenheit einer Sache.
Ein pointierter Vergleich. Und er trifft den Kern der Sache perfekt.
Also wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, Geschichte in antiken Texten zu lesen, das ist eben kein einfaches Zählen von Jahren auf einer Zeitachse.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist eher das Entschlüsseln von kulturellen Codes, Abkürzungen statt exakter Mathe. Und wir müssen mit archäologischen Wendungen rechnen, wie diesen 8600 Amramitern oder Abrahams kleiner Stadtstaatarmee.
Und wir müssen eben akzeptieren, dass manche Steine noch schweigen. Und das bringt mich zu einem letzten, sehr provokanten Gedanken, den Dr. Verneuil in seinem Material anhand der sogenannten Nuzi-Texte anspricht.
Ah, die Nuzi-Texte. Schieß los.
Diese Texte zeigten nämlich, dass antike Bräuche oft 500 Jahre lang völlig unverändert blieben und von Generation zu Generation praktiziert wurden, bevor sie jemals irgendwer aufgeschrieben hat.
500 Jahre einfach nur mündlich und durch Gewohnheit überliefert.
Genau. 5 Jahrhunderte, die archäologisch völlig unsichtbar wären, wenn diese Texte nicht irgendwann verfasst worden wären. Und da frage ich mich, und das ist vielleicht etwas, was du dir auch mal durch den Kopf gehen lassen kannst, wenn antike, ungeschriebene Traditionen Jahrhunderte überdauern konnten, ohne Spuren zu hinterlassen, wie viele unserer tiefsten heutigen gesellschaftlichen Gewohnheiten basieren eigentlich auf ungeschriebenen Bräuchen, die in absolut keinem Geschichtsbuch oder auf keiner Festplatte stehen?
Wow. Ja, wenn die Archäologen der Zukunft mal graben, finden sie unsere Server. Aber diese feinen, ungeschriebenen Regeln unseres Alltags, die könnten komplett verloren gehen, weil sie einfach nirgendwo stehen.
Exakt.
Was für ein genialer Gedanke zum Schluss. Das ist wirklich etwas, womit man mal den eigenen Alltag hinterfragen kann. Tja, wir hoffen, diese kleine gemeinsame Entdeckungsreise heute hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bleib neugierig, hinterfrage die einfachen Zahlen und bis zum nächsten Mal.